herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Ich freue mich sehr, heute nach der bisschen gefühlten Sommerpause euch wieder ein Interview präsentieren zu können. Und zwar habe ich die wirklich wundervolle Anne Heinze eingeladen. Sie ist die Expertin wahrscheinlich für Hochsensibilität, Hochsensitivität, Hochbegabung, Vielbegabung und noch so diverse andere Hoch-X-Themen, wie sie es nennt. Und in unserem Gespräch geht es zum einen darum, diese Begriffe mal zu klären. Was bedeuten sie eigentlich? Was sagen sie aus? Und dann vor allen Dingen sprechen wir ganz viel darüber, wie wir als Mütter mit diesen Themen umgehen können. Was sind die besonderen Herausforderungen? Wie können wir gut für uns sorgen? Wie können wir unseren eigenen Weg finden? Vielleicht unsere Berufung finden? Und wie können wir vor allen Dingen unsere Lebensfreude mit diesen Themen in der Familie leben und bewusst gestalten? Anne hat durch ihre zahlreichen Berufsjahre als Coach in diesem Themenbereich und ihre eigenen Erfahrungen als Mutter von 5 Kindern wahnsinnig viel Wissen zu diesen ganzen Themen und ganz, ganz viel davon teilt sie in diesem Gespräch mit uns, mit dir. Und deswegen wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Freude mit diesem großartigen Interview mit Anne Heinze.
So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich die wundervolle Anne Heinze eingeladen. Anne widmet sich schon seit 1988 der Gesundheit von Körper, Seele und Geist und ist eine der Expertinnen für Hochsensibilität, Hochsensitivität, Hochbegabung und Vielbegabung. Viele Worte, über die wir heute nochmal sprechen wollen. Sie ist außerdem Gründerin der Open Mind Akademie, wo sie eben diese ganzen Inhalte an Menschen vermittelt und hilft dabei, dass man damit gut zurechtkommt im Leben, und verfasste vor allen Dingen auch mehrere Ratgeberbücher, die sich überwiegend mit den Themen Hochbegabung und Hochsensibilität beschäftigen. Und Anne, deswegen ist sie auch hier, ist außerdem auch Mutter und hat 5 Kinder großgezogen und hat da bestimmt einen großen Erfahrungsschatz, von dem wir heute profitieren können. Liebe Anne, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, das möchte ich jetzt auch kurz noch erzählen. Ich kenne dich schon ganz lange, schon vor 10 Jahren mindestens bist du mir begegnet, als ich mich mit meiner eigenen Hochsensibilität und später auch meiner Hochbegabung beschäftigt habe. Und du hast mir so viel wertvolle Informationen geliefert über deine Webseite. An der Stelle schon mal danke dafür. Und gerne. Umso größer ist es eben heute meine Freude, dich auch mal im Gespräch hier zu haben. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne, herzlich gern, Susanne. Ich finde das super spannend, weil ich würde ja so gerne wissen, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt zu recherchieren, dass du auf die Idee kommst, vor 10 Jahren hochsensibel zu sein. Das ist ja meistens fühlt man irgendwas, was verkehrt ist und denkt, woher kommt das? Was ist das? Was war denn das bei dir?
Ja, gute Frage. Jetzt sind wir schon bei mir. Tatsächlich war es ein Artikel, den ich irgendwo gelesen habe. Ich meine dunkel irgendwie bei Spiegel Online oder sowas damals. Und da stand irgendwie als Überschrift, wenn Wassertropfen oder das Tropfen von Wasser dich verrückt macht. Und das sprang mich echt so an, weil es echt so ein typisches Thema für mich ist, ne? Diese Lärmsensibilität. Und dann habe ich diesen Artikel gelesen und das, ne, wie es dann so ist, ja, es ging irgendwie Welten für mich auf. Ich fühlte plötzlich irgendwie, guck mal, es gibt andere, denen es auch so geht. Und da stand eben dieser Begriff drin, hochsensibel. Und dann habe ich angefangen, ja, wahrscheinlich so ziemlich alles zu lesen, was es zu dem Thema gibt, fühlte mich immer mehr erkannt und aufgehoben und ja, lebe inzwischen damit und habe da so meine eigene Reise dazu gemacht.
Das ist ein häufiger Weg, ne? Man stolpert irgendwie drüber, irgendjemand schenkt einem ein Buch oder es liegt so rum oder ein Artikel oder online wird irgendwas erzählt. Ich finde, das ist die harmonischste Form, wie man drauf kommen kann. Unangenehmer ist, wenn man selber ein Problem hat und anfängt zu recherchieren und es sagt einem ein Therapeut, wenn man einen guten Therapeuten hat. Und die dritte Möglichkeit, die ich relativ häufig erlebe, ist, dass Menschen zu mir kommen, dann meistens Frauen, mit diesem Thema, weil sie über ihre Kinder drauf gestoßen sind.
Ja, genau.
Also die Schule, die Kindergarten, das Verhalten macht bei den Eltern große Fragezeichen. Und dann fangen die an zu recherchieren wegen ihres Kindes. Und irgendwann kommen sie auf die Idee, tja, der Apfel fällt meist weit, nicht weit vom Stamm. Und es hat vielleicht auch was mit mir zu tun.
Bei mir war es dann das Thema Hochbegabung, das über meine Kinder dann zu mir gekommen ist. Ja. Das habe ich dann über meine Tochter so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Das war bei mir das Gleiche. Das war echt, eins meiner Kinder war schon erwachsen. Musst du überlegen. Ich war schon lange als Coach tätig, bekam Depressionen. Und ging in die Therapie. Ich habe die begleitet in eine psychotherapeutische, psychosomatische Klinik. Und in dieser Therapie, in der Klinik, fragte die Therapeutin, sagen Sie mal, wie sieht denn das bei Ihnen in der Familie aus mit Hochbegabung? Fragt mich meine Tochter und sagt, Mama, sag mal. Sag ich, ja, klar, ich bin mit 5 getestet worden, weil die Frage aufkam, sollte schon früher in die Schule oder nicht? Mit 5. So, also wir reden von 1965. Und dann wurde ich getestet und dann hat meine Mutter einen Wert gekriegt. Das war aber so, wie wenn ihr jemand sagt, die hat die und die Schuhgröße. Es gab keine Folgen daraus, ja. Nur erinnerte ich mich, als meine Tochter mich da fragte, und da habe ich meine Mutter gefragt, ja, das Gutachten gibt es auch noch. Oh, ich bin auch gespannt. Ja, damit mal gucken. Ja. Und so kam ich dann mit, was war ich denn da, 40, wieder auf das Thema Hochbegabung.
Auch spannend.
Und hast das ist auch für sehr dich spannend. Es ist total spannend gewesen, weil zeitgleich lief ein anderer Prozess. Ich habe mich nämlich gefragt, mit welchen Klienten arbeite ich am liebsten? Welche machen mir am meisten Freude? Wo blühe ich auf, wenn ich den Namen im Kalender sehe und sage, wow, das wird bestimmt spannend. Und das waren die Vieldenker, die Vielfühler, die Vielwahrnehmenden. Das waren aber auch die Kritischen, die Schwierigen, die Anstrengenden, die Anspruchsvollen. Und das war aber das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. So Schmuse- und Kuschelcoaching war immer noch nicht so meins, ja. Und so kam das von zwei Seiten wirklich durchs Leben auf mich zu, dass ich gesagt habe, so, jetzt schaue ich mal, welche Beratungsangebote gibt es. Wir reden von vor 15 Jahren oder ja, muss auch länger her sein, 16, 17. Und dann gab es in Berlin einen und, in Bremen einen und in Berlin eine und in München eine Beratungsmöglichkeit für hochbegabte Erwachsene. Für Kinder gab es schon ein bisschen mehr, aber nicht für Erwachsene. Und dann habe ich gesagt, so, wunderbar, darauf werde ich mich jetzt spezialisieren. Und das habe ich gemacht.
Ja, erfolgreich, wie man jetzt weiß. Und so wichtig. Also ich muss auch ehrlich sagen, es ist jetzt das erste Mal, dass ich in dem Podcast hier da über dieses Thema spreche, weil ich es immer noch irgendwie empfinde, als wäre es so eine Art Stempel, den man sich so selber gibt. Und es ist doch noch mit wahnsinnig viel Vorurteilen behaftet, dieses Thema, ne? Wie hast du das empfunden und magst du es mal auch vielleicht so ein bisschen definieren und abgrenzen, auch zum Thema Hochsensibilität?
Also erst mal zu dem, was du zu Beginn gesagt hast. Es ist wirklich so, dass viele Menschen ein Vorurteil haben und deswegen ist es besser, man hält die Klappe darüber. Hoch X. Ja, nee, ernsthaft. Wer hat denn nicht ein Vorurteil zum Thema Hochbegabt? Ach, Hochbegabt, ja, hat eine Eislaufmutter, wenn es um Kinder geht. Ja. Ja, also diese typische Kind wird geschubst, ach Gott, mit 3 schon bei Mensa angemeldet, die hat es wohl nötig. So, aber wer sagt sowas? Ja. Nur ist das natürlich eine Sorge, eine Angst, ein Bedenken, was eine Person hat, wenn sie sich mit den Hochextremen beschäftigt und erkennt, es gehört zu mir. Und dann sage ich auch immer, es ist doch nicht notwendig, dass du großartig darüber redest.
Genau.
Wo ist denn wirklich ein Bedarf da? Meiner Meinung nach gibt es bei Kindern einen wichtigen Bedarf, nämlich wenn es darum geht, eine andere Förderung für das Kind zu bekommen, von der Schule oder Klasse überspringen etc. Oder irgendwelche Auffälligkeiten. Sonst überhaupt nichts. Bei Erwachsenen ist es dann relevant, wenn du zum Beispiel, wenn es um Berufswahl geht. oder selbstständig machen, solche Dinge. Aber ansonsten brauchst du dann nicht mit dem Etikett rumzurennen und sagen, mein IQ ist so und übrigens hochsensibel, hochsensitiv, hochbewusst bin ich auch. Dafür gibt es keinen Sinn. Du sagst ja auch nicht, übrigens, ich bin 1,72 groß und ich wiege 83 Kilo und meine Schuhgröße ist 40.
Ja.
Mach ja nicht. Ja. Aber es ist so wichtig fürs Selbstverständnis. Das ist das, was du im Vorgespräch gesagt hast, wenn auf einmal du dich selber verstehst, wenn du merkst, da ist nicht irgendwas komisch, soziophob, merkwürdig, defizitär, sondern ich habe von was mehr diese Wahrnehmungsfähigkeit, das Reflektieren, das Tiefgründige, aber auch diese Sensoren, die überall so aufgehen, was in Situationen zu viel werden kann. Mhm. Wenn du beim Rewe in der Kasse stehst und dir fährt einer hinten in die Hacke und vorne schimpft einer mit seinem Kind und da machst du immer da Ding, da Ding, da Ding und dann macht die Schotten zu, ja, kann man üben übrigens. Und wenn du, ne, als Kollegin, kennst du das, wenn du mit einem Klienten zusammen bist, dann machst du alle Kanäle auf, um ihn ganz tief und fein wahrzunehmen und bei ihm zu sein und zu spüren, was er selber vielleicht noch nicht so sehen kann, ja, und ihn dann dahin zu bringen, das zu erkennen. Und so ist das nämlich auch eine riesige Gabe.
Ja, das versuche ich auch immer zu vermitteln, weil ich mache oft auch die Erfahrung, dass die jetzt so auf das Thema kommen, dann schnell sich selber in so Schubladen packen und sagen, Gott, das ist alles so schwierig für mich und so.
Ich sage, auch.
Nö, gar nicht. Ja, ja. Wobei, also ne,
je nachdem, am Anfang ist es eben das.
Ja.
Am Anfang ist es das. Das in meinem allerersten Buch, Außergewöhnlich normal, heißt es übrigens. Außergewöhnlich normal, ja. Ist völlig normal. Da gibt es ein Kapitel rein in die Schubladen, raus aus der Schublade.
Ja.
Dieses Rein ist, diese Phase ist aber wichtig, die kennst du, die kenne ich, die kennen ganz viele meiner Klienten, sich mit allem zu informieren, was es dazu gibt. Bücher, Internet, Coaches, Therapeuten, nachfragen. So, dann kleidest du diese Schublade aus und fühlst dich darin zu Hause. Du richtest dich darin wohnlich ein und dann fühlst du dich so zu Hause, sagst du, ach ja, jetzt verstehe ich dieses, jetzt verstehe ich jenes. Und dann überlegst, wie ist denn das mit den Menschen um mich herum? Und dann zieht es immer weitere Kreise in deine Überlegungen und dann merkst du, die Schublade ist zu eng. Und dann willst du da raus und sagst, okay, jetzt habe ich es verstanden, ist gut, mehr brauche ich nicht. Kommt ja dann auch irgendwann nicht mehr an Informationen. Ne? Ja. Wenn du einmal so einen Schwamm inhaliert hast, was soll da noch kommen? Ne? Und dann ist gut wieder aus der Schublade raus. Aber erst mal am Anfang da rein. Und das führt dazu, dass sich Menschen dann zum Beispiel in Selbsthilfegruppen tummeln. Und bei Selbsthilfegruppen kriege ich ein Riesenproblem, denn es ist keine Krankheit. Alle Hoch-X-Themen sind keine Krankheit. Es ist nichts, was behandlungsbedürftig ist. Und die Selbsthilfegruppen neigen dazu, ich sage es mal unfreundlich, sich im Jammer- und Beschwerdemodus zu befinden.
Ja,
also die Umwelt soll auf mich Rücksicht nehmen. Ja, ist so. Umwelt soll auf mich Rücksicht nehmen und der ist zu laut und da stinkt es zu doll und im Büro ist es überhaupt und meine Kollegin und mein Chef und meine Freunde, meine Familie, mein Partner und all das. Ja. Mhm. Das ist nicht hilfreich.
Ja.
Also es ist einfach nicht hilfreich.
Genau. Das ist mir zum Glück relativ früh aufgefallen. Also ich habe auch gedacht, dann gehst du mal in diese Gruppen, findest Gleichgesinnte, kannst dich austauschen. Aber genau dieser Jammermodus ist mir da auch schnell irgendwie so aufgefallen, wie ich gedacht habe, nee, das bin gar nicht ich. Da möchte ich nicht irgendwie drin bleiben.
Genau. Ich habe das ganz einfach dann so gelöst. Ich habe selber keine Selbsthilfegruppe gegründet, sondern einen Stammtisch und einen Zebra-Stammtisch. Ne? Unter Zebras unter sich, wir müssen uns nicht erklären, warum wir so sprunghaft sind oder so viel und so, nein, überhaupt nicht, sondern wir tauschen uns aus und müssen endlich mal mit Gleichgesinnten Spaß haben. Mhm. So, und das habe ich, egal wo ich gewohnt habe, sicher 12 Jahre, bevor ich ausgewandert bin, jeden Monat einmal gemacht. Und das war toll, das war wirklich toll. Da wussten die Leute, es war immer mittwochs, immer der erste Mittwoch im Monat. Und da gehe ich mal hin, heute Abend habe ich Zeit. Und die mussten sich auch nicht großartig anmelden. Ne? Und am nächsten Mal konnten sie nicht, aber beim dritten Mal konnten sie wieder. Und es waren immer unterschiedliche Leute und dann haben die angefangen, andere mitzubringen, von denen sie glauben, die gehören vielleicht auch dazu. War immer sehr schön. Und kein Jammern. Mhm. Entdeckungsreihen. Weißt du, abenteuerlich, detektivisch, gucken, ach guck mal, die sind so, aha, die sind ja auch so, das sind ja ganz normale Menschen.
Ja, war spannend. Super. Okay, lass uns trotzdem jetzt nochmal, ne, jetzt hast du noch den Begriff des Zebras eingeführt, der kommt ja, glaube ich, auch so, den hast du ja so geprägt, auch mit deinen Büchern. Lass uns mal so ein bisschen reingehen in diese Begriffe. Mhm. Hochsensibilität, Hochbegabung, Vielbegabung. Das wären jetzt, glaube ich, mal so die drei. Und Hochsensitivität gucken wir vielleicht nachher nochmal an. Aber dass du vielleicht die drei mal so ein bisschen so grob abgrenzt voneinander, mhm, oder eben auch zusammenbringst. Wo sind da, mhm, die Zusammenhänge?
Ja, fangen wir mal mit hochsensibel an. Hochsensitiv muss ich an der Stelle gleich mit reinbringen, weil, okay, die Entscheidung ist wichtig. Die habe ich nicht selber gemacht. Die hat eine Klientin gemacht. Irgendwann mal hat sie gesagt, nee, ich bin nicht hochsensibel. Ich hab das nicht mit der kratzigen Klamotte auf der Haut. Und lichtempfindlich bin ich nicht und geräuschempfindlich bin ich eigentlich auch nicht. Und ach, da, ob da einer stinkt oder nicht stinkt, ist mir ziemlich egal. Also die körperlichen Sinne sind bei Hochsensiblen besonders stark ausgeprägt. Ja. Sehr intensive. Ich habe zum Beispiel eine schlimme Lichtempfindlichkeit. Also ich habe, glaube ich, 20 Sonnenbrillen. Und die Geräuschempfindlichkeit auch. Ohrstöpsel beim Fliegen und all das ist klar. Und dann gibt es aber, das sagte dann die Klientin, aber ich spüre immer alles so. Ich spüre, wenn mich jemand belügt oder wenn jemand aggressiv ist, so unterschwellig, so passiv-aggressiv. Ich spüre, wie die Stimmung im Raum ist und ob meine Kollegen heute gut drauf sind oder nicht. Aber das mit dem Hochsensibel, das habe ich nicht. Sag ich, aber könnte das vielleicht hochsensitiv sein? Also, ach so, ja, ja, da kann ich mich dann schon eher erkennen.
Ja, okay.
Mhm. So, also dieses, ich fühle mich nicht besonders körperlich sensibel. Mir ist egal, ob das kratzt oder ob da, was weiß ich, irgendein Zeugs im Waschmittel ist. Ja. Aber das mit den Menschen spüren. Und dann habe ich festgestellt, es gibt welche, die sind umgekehrt. Menschen, die haben ganz starke körperliche, intensive Wahrnehmung. Aber das mit der Empathie, dieses Hineinfühlen in andere Menschen, haben sie nicht so stark ausgeprägt.
Mhm. Okay.
Und da habe ich das ganz nützlich gefunden und habe das schon, glaube ich, auch im ersten Buch schon gleich beschrieben. Und dann haben wir die Hochbegabung. Mhm. Das ist die kognitive Hochbegabung, so wie wir das verstehen heute, die in Intelligenztests gemessen wird. Und da komme ich aber auch gleich noch dazu, denn ja, Intelligenztests, das weißt du, messen nur sprachlich-mathematische, logische, bildlich-räumliche, logische Intelligenz. Manchmal haben die noch einen Wissenstest oder einen Merktest dabei. Finito. Mhm. Es wird keine soziale Intelligenz, keine emotionale Intelligenz, keine intrapersonelle Intelligenz, also ich mich selbst wahrnehmen, keine interpersonelle Intelligenz, was zwischen uns ist. Und diese vier Dinge beschreiben Hochsensibilität und Hochsensitivität.
Ja, schön.
Und die werden nicht gemessen. Ich hab 20 verschiedene Begabungsformen, die wissenschaftlich anerkannt sind, beschrieben, gefunden, habe die auch mal zusammengefasst, in einem Blogartikel, glaube ich. Und die sind alle überall anerkannt. Das ist nichts Besonderes, ja. Aber gemessen werden bei den IQ-Tests nur ein kleiner Ausschnitt davon.
Ja, genau.
Aber die kognitive Hochbegabung und die Intelligenz macht das Leben schon auch anders, ne? Weil auch da geht es darum, dass das Gehirn und die Synapsen da oben schneller feuern. Ja. Ne? Schneller feuern, intensiver, tiefer eindringen, sehr analytisch, strategisch. Und das ist ja auch ist eine total tolle Gabe. Macht es aber manchmal schwer, weil ich schnell langweilig bin.
Ja. Also ich finde auch immer so besonders noch diese Komplexität, dass man schnell Komplexitäten durchschaut, ne? Das vernetzte Denken, dass man ständig Dinge zusammenbringt, genau. So, ne? Vorausdenken auch, ne? Dass man schnell irgendwie denkt, so 3-4 Schritte voraus ist schon, wenn die anderen noch irgendwie, ne, einen halben Kilometer zurück sind. So, das sind für mich auch noch so Merkmale, die ich da an mir besonders
wahrnehme. Kann ein bisschen schwierig werden, wenn du im Job Probleme siehst, vor allen anderen. Keiner hat sie sonst gesehen. Du sprichst sie an und machst dich damit unbeliebt, ne?
Ja.
Genau.
Ja, oder ich kenne so dieses typische Szenario, dass man in Meetings über Dinge spricht, wo man selber schon denkt, so, hey, worüber redet ihr denn? Das ist doch schon seit einem halben Jahr klar. Ja. Und jetzt sprecht ihr drüber,
genau,
ein bisschen, genau, wie es löst. Ja.
So, also jetzt haben wir die Hochbegabung, die, und jetzt gibt es noch die Vielbegabung. Mhm. Jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn wir an Leonardo da Vinci denken. Mhm. Also der kann nicht nur Kanonen entwerfen, sondern auch Häschen zeichnen. Jeder kennt wahrscheinlich diese Häschenzeichnung oder den Menschen, ja, oder ach, was hat der alles gemacht? Also auf vielen Gebieten vielerlei tolles Können. Und das ist das, was viel Begabung Scanner-Persönlichkeit ausmacht. Der Begriff stammt von Barbara Scheer. Und Barbara Scheer hat das so beschrieben, der steht wie in einem Süßigkeitenladen und weiß nicht, was er zuerst nehmen soll, weil ihn alles interessiert. Und der kann auch viel. Der gleichzeitig kann der drei Sprachen, und es interessiert ihn aber auch, wie man Makramee-Knüpfungen macht, indisch kocht. Diese Sternenkonstellationen sind auch spannend. Ein Buch wollte ich immer schon mal schreiben, ich weiß bloß nicht, ein Roman oder lieber Poesie. Und so geht das bei einem Vielbegabten weiter. Der kann einfach sehr viel und hat auch die Fähigkeit, innerhalb von relativ kurzer Zeit autodidaktisch sich was beizubringen. Der muss dann nicht lang studieren. Gegenteil von einem vielbegabten Scanner-Persönlichkeit ist der Taucher. Der Taucher, der geht in ein Thema rein, bis er es kennt und wird zur Koryphäe in dem Gebiet innerhalb von 20, 30 Jahren. Ja. Während der Scanner irgendwas, was er sich 2 Jahre macht, sagt, ach, kenne ich jetzt, ist mir eigentlich jetzt auch langweilig. Ach, dann machen wir mal was Neues.
Typisch Scanner. Genau, es muss auch wieder was Neues her. So. Ja. Und alles, was man so ein bisschen irgendwie, ne, mitkriegt, dann man kann sich ja in die verschiedensten Themen auch so mit Begeisterung reinstürzen und ins nächste. Ja, und ist eigentlich, also ich nehme es immer so wahr, dass ich eigentlich auch fast an allem interessiert bin. Also selbst die abstrusesten Themen, ich habe tatsächlich eine Weile für ein Maschinenbauunternehmen gearbeitet, wo ich immer gedacht habe, naja, also das ist jetzt echt nicht meins, aber hat sich eben so ergeben. Und dann in solche Themen, ne, die so ganz fern einem selber sind, auch da dann reinzutauchen.
Ja, gerade
das ist auch spannend. Ja, super interessant. Ja, genau.
Die Vielbegabten haben halt leider häufig unter dem Hochstapler-Phänomen zu leiden. Das Hochstapler-Syndrom kennst du wahrscheinlich. Ne? Die denken immer, das ist ja nicht wert. Ist ja nichts wert. Ich hab's gemacht, erstens, weil es mir Freude gemacht hat, zweitens, weil es mir leicht fiel, drittens ist es mir so zugefallen und ich hab's auch gleich relativ gut gekonnt. Aber das kann ja nichts wert sein, weil meine Kollegin, die sitzt da schon 3 Jahre drüber und lernt immer und lernt und lernt und muss sich da unheimlich beschäftigen und wird eigentlich auch nur mittelmäßig gut. Und wenn ich jetzt das richtig habe, habe ich wahrscheinlich nur was übersehen. Ja, also zu denken, man ist ein Blender oder eben Hochstapler, ist ein echtes Problem für viele Vielbegabte. Und da ein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln, dafür sind wir da. Ne?
Ja, genau. Inzwischen. Also das war auch bei mir ein ganz, ganz großes Thema lange Zeit. Und interessanterweise hat mir da tatsächlich dann mein IQ-Test, wo ich dann diese Hochbegabung schwarz auf weiß hatte, das hat mir eigentlich erst so diesen richtigen Push gegeben, zu sagen, hey, natürlich habe ich das Potenzial, natürlich habe ich das irgendwie. Natürlich ist es meine Aufgabe letztendlich, das auch jetzt zu leben und in die Welt zu bringen und andere Menschen damit irgendwie zu inspirieren. Das war für mich dann ein ganz wichtiger Schritt, interessanter.
Wunderbar, wunderbar, Susanne. Ein zentraler Satz, und ich wahrscheinlich wiederhole ich ihn jeden Tag einmal irgendwann, ist, wo deine Gaben sind deine Aufgaben. Es hat einen Grund, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Und da kommen wir jetzt eigentlich in das Thema Hochbewusstsein hinein. Dein bewusst zu akzeptieren, dass es einen Grund geben muss, warum bist du hochbegabt, hochsensibel, vielbegabt? Warum bist du nicht ein Mensch, der mit dem Maschinenbau zufrieden ist und das alles ganz gut findet und nach Feierabend ein schönes Hobby und Mann und Kinder und es reicht? Ja? Warum bin ich nicht Baggerfahrer geworden, der es geil findet, die schönen Straßen zu schieben und all sowas? Ja? Jeder Mensch hat ja einen Grund, warum er so ist. Es gibt im ganzen Universum, das ist das Bewusstseinsthema, kein einziges Molekül, was überflüssig ist. Nichts.
Ein schöner Satz.
Nur Wasserkreislauf, wir atmen die gleiche Luft, ja. Regen, Eis, Meer und so weiter, Nahrungskreislauf, alles hat einen Grund. Mhm. Und übrigens, es geht nichts verloren. Innerhalb unserer Stratosphäre, wenn du das so siehst, ne, mit dem Nahrungs- und Wasserkreislauf, da verändert sich immer nur der Aggregatzustand. Und so ist das bei uns Menschen auch.
Ja.
Und wenn wir wissen, wir sind so, dann geht es auf die Reise und zu gucken, was mache ich jetzt damit? Wo werde ich gebraucht? Wo kann ich diese Vielfühler, Vieldenker, Vielwahrnehmer Geschenke einsetzen für Umwelt, für Natur, für Kinder, für Menschen. Und meine Erfahrung ist es, wenn hoch x Menschen dann das als Berufung erkennen und leben, das ist so eine Rakete.
Ja. So geht es mir gerade. Genau. Genau. Jetzt nochmal so auch für alle, die es jetzt noch nicht so kennen. Jetzt haben wir ja diese vier Begriffe mal so miteinander verglichen und so. Und es ist ja so, dass man nicht entweder alles ist oder nichts, sondern entweder oder zwei davon. Also es können beliebigste Konstellationen auftreten. Deswegen ist wahrscheinlich auch eben nicht so die einen typischen Hochbegabten, Hochsensiblen oder sonst was irgendwie gibt. Das ist ja jedes Mal trotzdem total unterschiedlich und individuell. Ne?
Ja. Also es gibt wirklich jede Form von Mischform. Du scheinst so wie ich zu sein. Also wirklich gibt es schon zwei davon. Es gibt tatsächlich viele Hochbegabte, die haben ihr Gehirn derartig trainiert und die Synapsen feuern so, dass sie vergessen haben, den Gegenspieler zu aktivieren oder aktiviert zu halten. Damit kommen wir auf die Welt. Das ist das Gefühlsleben, das ist die Intuition. Und da fehlt die Balance. Und das ist dann im Coaching mit Hochbegabten der Hauptpunkt, nämlich diesen Gegenspieler zu aktivieren, sie wieder ins Fühlen zu bringen, ihre Intuition wieder zu beleben, sie spüren zu lassen, dass es da noch eine Instanz gibt. Denn der Verstand ist eine Hure. Der geht mit jedem Gedanken ins Bett.
Ach, das ist so schön, dass du das sagst, weil genau das merke ich immer mehr in den Coachings. Ne? Also ich muss eigentlich gar nichts mehr sagen. Die stellen irgendeine Frage und ich bin nur dazu da zu sagen, fühl mal in dich rein. Du hast alle Antworten in dich. Ja. Spür mal irgendwie, wie fühlst du es? Und das ist total, das bringt die so voran. Das ist so schön. Mhm.
Du, und übrigens beim Coaching von Hochsensiblen, Hochsensitiven ist genau andersrum. Mhm. Daran kannst du übrigens auch Menschen erkennen. Es gibt die Hochbegabten, die sprechen immer davon, ich habe gedacht oder ich dachte mir. Und der Hochsensitive, Hochsensible sagt immer, und dann habe ich das und das Gefühl. Mhm. Und dann fehlt Hochbegabten, Hochsensiblen häufig diese innere Struktur, auch mal etwas analytisch zu betrachten, weil sie sofort im Gefühlsüberschwang sind.
Ja.
Und auch da geht es ums Gleichgewicht. Da sagen, pass mal auf, mach mal erstmal Om. Mhm. Und dann setzt das metakognitive Coaching an. Es ist bei beiden das Gleiche. Ne? Bei Hochbegabten die emotionale Seite stärken und umgekehrt. Und da zu herauszufinden, wo kann ich bestimmte Balancen noch herstellen. Und das ist das, was wir machen. Ne?
Ja, super spannend. Okay. Super, jetzt haben wir das, glaube ich, ganz gut mal erklärt für alle. Ich wette, da sind jetzt bestimmt einige schon irgendwie, die das hören und sagen, aha, okay, ich fühle mich irgendwie angesprochen. So, jetzt würde ich super gerne mit dir, ich meine, du hast ja 5 Kinder in irgendwie einer Konstellation, die ich nicht genau kenne, aber großgezogen, als genau die mit all diesen Hoch-X-Themen. Was sind denn so die besonderen Herausforderungen jetzt aus deiner eigenen Erfahrung und vielleicht aus deinen ganzen Coaching-Sessions mit, also für Mütter?
Ja, es kommt sehr aufs Alter an.
Ah, okay.
Kommt sehr auf, ja, kleine Kinder haben natürlich das Krachthema. Mhm. Ja, die spielen laut, die schreien laut. Also ich kenne das jetzt von meinem Enkel vor allen Dingen. Übrigens hat es auch sehr viel was mit dem eigenen Alter zu tun. Mhm. Bei vielen nimmt einerseits die Toleranzschwelle ab, je älter sie werden. Und gleichzeitig wächst der Puffer, wie viel sie tolerieren können. Also der ist größer, der, sagen wir mal, der verschiebt sich woanders hin. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, weil ich merke genau das gerade. Ne? Also ich habe weißt du gar nicht, ich habe 3 Kinder, meine Tochter ist 16, meine Jungs sind 8 und 9. Und den Lärmpegel, den die irgendwie veranstalten, kannst du dir vorstellen. Und da bin ich gerade so dabei, daran irgendwie mir das bewusst auch wahrzunehmen. Und wie viel kann ich ertragen? Wann schicke ich sie raus oder rauf? Ist es bei uns immer so, entweder raus oder rauf. Und Aber ich merke eben genau das, was du gerade beschrieben hast, finde ich ganz spannend, so dass dieser Puffer sich irgendwie verschiebt, dass ich inzwischen da eigentlich viel gelassener damit bin.
Ja, das ist tatsächlich so, wie alles im Leben, wirklich alles, ne? Es gibt einen Muskeleffekt, Trainiereffekt, ja. Ob das der Intuitionsmuskel ist oder der Toleranzmuskel oder der Pegelmuskel. Wichtig bei der ganzen Geschichte für Mütter ist immer, egal welches Thema im Hoch-X-Spektrum auftaucht, immer möglichst Räume, Zeiten, Orte zu haben, wo man alleine sein kann und auftanken oder sich sortieren. Ich hatte ein kleines Schlauchboot zum Aufblasen, als meine Kinder so, sag mal, 8 war die jüngste, 18 die älteste, so. Und dann hatte ich ein Schlauchboot, wir wohnten am Bodensee, ne, und das konnte ich selber tragen. Und es war absichtlich so klein gewählt, dass nur einer reinging. So, und weißt du, wie das Ding hieß? Anne Ears.
Ach, wie schön.
Mit groß mit Edding draufgeschrieben, Anne Ears. Natürlich durften die das auch benutzen, aber wenn ich es nahm, zu zweit wären wir untergegangen. Das wäre nicht. Mein Hund habe ich mal mitgenommen, das ging. Aber ansonsten, und dann bin ich meistens mit diesem Paddelboot am Ufer entlang, habe einen Klappanker gehabt. Ich bin nur um die Ecke, dass sie mich nicht mehr gesehen haben, in so ein Strandstückchen da, habe einen Anker geschmissen und habe gesagt, so, gut ist.
Super, ja.
Und dann habe ich gewackelt in dem Ding, das macht ja immer so ein bisschen, ne, und nach einer halben Stunde konnte ich wieder nach Hause. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, egal welches Thema für Mütter wichtig ist, gerade anstrengend, schwierig, kritisch, fragt nach Unterstützung und wartet nicht so lange und denkt nicht, ihr könnt alles alleine machen.
Ja, ein Riesenthema.
Um Hilfe bitten. Mütternetzwerk ist so wichtig. Das habe ich so schätzen gelernt. Und ich habe es auch bei meinen Kindern, die auch schon eben jetzt Kinder haben, mitgekriegt. Die haben doch alle das gleiche Problem. Kannst du meinen heute mit zum Schwimmen mitnehmen, dann nehme ich den nächste Woche mit zum Fußball und dann kannst du in der Zwischenzeit mal alleine einkaufen gehen. Ist das nicht schön, alleine einkaufen gehen? Ich weiß noch, meine Tochter hat mich mal angerufen, hat gesagt, Mama, kannst du mal kommen? Es ist gerade still und ruhig, aber wenn er wach ist, ich möchte so gerne mal in Ruhe duschen wieder. Da war er ein Jahr alt, mein Enkel. Ne? So, also da wirklich zu sagen, wo kann denn jemand, eine andere Mutter, eine Nachbarin, eine Oma Unterstützung geben? Und ich hatte das große Glück, und deswegen hört sich das bei mir immer ein bisschen schwierig an oder viel, es war aber nicht schlimm, wirklich nicht, weil ich hatte einen Partner, der das total unterstützt hat.
Ja.
Ich stelle mir wirklich schwer vor für alleinerziehende Mütter, mit 3 Kindern alleinerziehend, berufstätig, Hoch X, schwierig. Da muss man dann wirklich ganz individuell Strategien entwickeln, um einerseits Rückzugspuffer und andererseits aber auch die eigene geistige Anregung. Wenn du immer nur mit Kindern zu tun hast, das ist auch schwierig. Wie willst du aber Raum haben für eigene Entwicklung, wenn du dich gleichzeitig um Kinder kümmern musst? Meistens kannst du nicht Vollzeit berufstätig sein. Ja.
Ja.
Und. Das ist extrem komplex und sehr individuell zu betrachten.
Ja, definitiv. Also das stelle ich auch fest. Ich habe auch einen Mann, der da sehr verständnisvoll ist und im Zweifelsfall schneller noch als ich durchgreift und sagt irgendwie so, geh du mal in dein Zimmerchen. Ne? Ich habe auch mein eigenes Zimmer inzwischen, das auch immer in dem Aufräumstatus ist, was ich irgendwie brauche. Ja. So, ne? Ja. Und ich habe jetzt seit neuestem habe ich sogar noch ein eigenes Büro im Haus, wir haben ein bisschen umgebaut noch. Und da habe ich auch so einen Zettel, ne, nicht stören, tatsächlich auch dran. Ja, genau.
Diese Dinge habe ich auch jedem Kind gegeben. Jedes Kind hatte das. Und weißt du, die sind so scharf drauf, dass man die selber respektiert, dass die es dann auch an der eigenen Tür respektieren. Rot hieß bei mir sogar, Klopfen ist verboten. Klopfen ist auch eine Störung. Ne? Rot ist rot. Das heißt, du kannst klopfen und fragen, kann ich mal reinkommen oder kannst du mal was machen? Und kein Schild an der und die hingen immer dran. Und wenn die Tür offen ist, kannst du jederzeit reinkommen.
Ja, also und für die jetzt nur hören, ganz kurz, ne? Das ist gerade so ein Hotelschild quasi, ne? So, nicht stören, bitte.
Und das ist so schön, weil Kinder dann lernen, auch eigene Grenzen zu respektieren, eigene, also ihre eigenen Grenzen zu respektieren. Warte mal, die Mama will mal alleine sein und sagt heute Abend nicht mehr. Übrigens, wir hatten noch eine Regel, fällt mir gerade ein. 20 Uhr Schicht im Schacht.
Oha.
Jeder in sein Zimmer, 20 Uhr, jeder in sein Zimmer. Ihr müsst nicht schlafen gehen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt lesen, ihr könnt basteln, keiner hatte einen Fernseher oder einen Computer im Zimmer.
Auch wichtig.
Dann haben die Bücher gelesen, die haben gebastelt, sie haben Radio gehört, solche Sachen, ja. Und wir hatten um 20 Uhr auch Elternfeierabend und hatten Zeit für Partnerschaft.
Ja.
Hat auch sehr gut funktioniert. Und dann mit den Schildchen, dann, du darfst nicht bei mir klopfen, ich habe doch ein Schild draußen. Ja, also dann wirklich, die lernen sich auch gegenseitig durchzusetzen und so eine Art Privatraum zu kreieren. Und das, wir haben damit angefangen, da waren die so 6.
Ja. Wollte ich gerade fragen, was meinst du so, ab welchem Alter, wenn man das so gut durchsetzen kann? Ja, ne? So.
Und
ich habe noch einen, genau, nur an der Stelle einmal kurz zu ergänzen, weil ich glaube, dass viele Mütter da dann so ein schlechtes Gewissen auch haben. Ne? Wieso bremse ich jetzt mein Kind so aus und so? Und das sage ich eben auch immer, naja, aber du willst ja auch, dass dein Kind selber seine Grenzen kennt. Oh, ja. Wie sollst du das lernen, wenn du es nicht tust? Ne?
Eigentlich ist es eine Verpflichtung.
Wir
lehren das Kind dadurch, eigene Grenzen erstmal zu wahrzunehmen, zu erfühlen. Und dann auch Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit. Was will ich denn jetzt? Ne? Tür zu, Tür auf. Soll sie hören, dass ich motze? Das haben sie ja auch manchmal drauf. Ne? Sie wollen gern, dass die Mutter mitkriegt, wie sauer man ist. Ne? Oder mache ich die Tür wirklich zu? Also das ist sicher richtig, ja. Und die Verpflichtung geht noch weiter. Also ich wollte immer, also war ein Bumerang, aber ich habe gesagt, ich will keine Ja-Sager erziehen. Und damit hatte ich große Nein-Sager.
Und große Diskutierer, ne?
Ich kann mich an einen Tag erinnern, da haben die beim Mittagessen so gezopft miteinander, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht, ich ertrage es nicht mehr. Es war zu viel, zu laut, zu warm. Ne? Und ich hatte einen Teller Spaghetti in der Hand. Ein Teller Spaghetti,
okay.
Tomatensauce. Und ich sage, und macht euren Scheiß alleine und schmeißt den auf den Boden. Aber was passiert, wenn du Spaghetti nimmst und erstmal hoch, also machst, und dann hingen die Spaghetti oben an der Decke?
Ja,
Gott. So. Ich sage so, und aufräumen tue ich jetzt nicht. So, und dann, ach, macht euren Scheiß alleine. So, genau, darauf wollte ich hinaus. Steht Katrin auf, stellt sich vor mich und sagt, es ist deine Pflicht, unseren Charakter zu formen. Ja, ernsthaft. Sie war damals so eine Arroganz. Also so, es ist deine Pflicht, unseren Charakter
zu formen. Wie alt warst du da?
14.
Ja. Da kannst du schon nicht mehr viel irgendwie wollen. Das kenne ich jetzt von meiner Tochter auch so, ne? Die sind da ganz klar. Und auch von meinen Jungs, ne? Die sagen mir ganz klar auch irgendwie, ne, was sie brauchen, was ich irgendwie, ne, wo ich gerade irgendwie Grenzen überschreite, meine eigenen Grenzen überschreite.
Ja. Es ist echt. Du kannst auch mal sagen, Mama, wolltest du nicht rausgehen?
Ja, genau.
Oder was ich gehört habe, ich habe dann in der Zeit, als die Kinder alle kleiner waren, habe ich nicht Vollzeit gearbeitet, sondern ich habe Vorträge gehalten, Seminare, Kurse, Wochenende, abends. Hm. Ne? Und dann kam irgendwann mal die Frage, sag mal, wann ist denn eigentlich dein nächstes Seminar? Ich habe gesagt, warum willst du das wissen? Wir wollten mal wissen, wann du wieder weg bist.
Ja. Das kenne ich auch, gerade von meinen Jungs, die auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihrem Papa haben und das auch sehr genießen, wenn Mama mal aus dem Haus ist, so, ne? Und genau. Die ganzen irgendwie, ihr müsst noch mal dies machen oder macht bitte mal noch mal hier so, dass dann mal so wegfällt, weil der ist doch so ein bisschen Jojo. Genau. Ja, super schön. Okay, also wir haben jetzt so als die großen Herausforderungen Lernen, ne, Überforderung, ne, dieses sich abgrenzen sollen eigentlich, aber es manchmal irgendwie so mit einem schlechten Gewissen irgendwie nicht so gut vereinbaren können. Wie ist es so mit dem Thema Vielbegabung, wenn sich da jetzt jemand angesprochen hat? Gibt es da aus deiner Erfahrung auch besondere Herausforderungen für Mütter?
Naja, ich kann mich an eine Mutter erinnern, da hatte der Junge so ziemlich jeden Ball, den es gab. Also es gibt ja sehr viele Bälle, ja. Basketball und diese Eier da, ich weiß nicht, wie sie heißen, und Fußbälle und Handbälle und Volleybälle und blablabla, alle, weil er die alle ausprobiert hat. Der war im Verein, hat alles gemacht, ja, eine Sportvereinigung, irgendwas, wo es so Kinderturngruppen gab und du konntest überall, und er hat überall angefangen und dann konnte er das recht gut, aber es war ihm langweilig, was das Nächste. Dann wollte er ein Rad fahren. Was hat er noch alles gemacht? Also Badminton und all so ein Kram, ja. Ausprobieren. Und dann ist aber irgendwann vorbei. Und du denkst immer, ach, mein Kind, der kann das eigentlich ganz gut. Bleib da mal dabei. Nö.
Ja.
Ja, das ist das Wechselhafte. Das kannst du zum Beispiel auch bei anderen auf Instrumente übertragen. Sport und Instrumente, Sportinstrumente, Sprachen. Das ist so typisch. Dies ausprobieren und machen und tun. Das sieht für viele wankelmütig aus oder flatterhaft oder unbeständig. So, das sind die Worte, die ich gehört habe über mich. Ja, da habe ich gesagt, nein, das ist vielseitig, das ist universell, das ist flexibel.
Ja, ja. Ja,
also schauen, dass man dem Kind kein schlechtes Gewissen einredet, wichtig, sondern sagen, pass auf, das Leben ist ein großes Buffet. Du kannst nicht alles essen. Ich finde es ja sehr klug, wenn sie viel ausprobieren, weil dann haben die das hinter sich. Auch übrigens bei Berufen. Ich bin für viele Praktika und bereits in der Schulzeit. Und dann bin ich für nach der Schule, das habe ich mit allen Kindern gemacht, ein Auslandsjahr. Geht gucken, lasst euch Wind um die Nase wehen. Nicht nur nach der Schule, sondern sogar schon dieses Austauschjahr mit 16.
Ja. Meine Tochter geht in 2 Wochen.
Bist du gerade dran? Echt? Erzähl.
Ja, die fliegt jetzt in 2 Wochen in die USA für 10 Monate.
Bei mir war es auch USA, Dominikanische Republik, Frankreich und noch irgendwas. Bei mir war es so, die 16-Jährige flog und zurückkam eine erwachsene Frau. Ach, Susanne, ist nicht schlimm. Wir kriegen, ich sag's dir jetzt schon mal, ne, präventiv, wenn man Einwand vorwegnahm, dann wird es ja nicht so schlimm. Was aber kommen wird, ist das Emptiness-Syndrom. Kennst du das? Schon gehört von? Na, siehste. Also ich hatte es doll. Ja, Emptiness, und da geht einer und dann geht noch einer. Und jetzt. Und es fühlt sich sehr anders an. Und du musst dann gucken, womit füllst du dein Nest? Und für mich waren es die Klienten. Ich habe wirklich gesagt, ich wollte immer viele Kinder, ist ganz toll, und habe das auch geliebt. Und dann waren sie irgendwann mal erwachsen und groß. Ich habe ja früh angefangen, also ich war mit 50 soweit, wo andere spätgebärende Mütter noch Kleinkinder haben, war ich fertig, die waren alle weg. Ne? Dann aber kannst du dein Leben noch mal neu füllen. Und ich habe gesagt, meine Klienten sind wie meine Kinder. Ich liebe sie genauso, sonst arbeite ich nicht mit ihnen.
Schön, schön, ja. Und ich meine, dazu habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, meine Jungs haben ja ein bisschen größeren Abstand insofern.
Ja, aber einer.
Aber es geht so schnell.
Ich sag dir, auch da, ne, Gefühle gestatten, ne? Du wirst trauern, du wirst denken, ach, kann ich sie heute schon wieder? Ich konnte damals, es gab ja noch kein Internet. Dann ging es darum, Ferngespräch, wie häufig. Mit BTX haben wir uns nach Text angeschrieben. BTX, so lange ist es her. 96 war die erste im Ausland. Ja, 96. Ja. Und dann auch hinfliegen. Oh, zum Besuch habe ich dann auch gemacht, ja. Ach, lange Geschichte. Also es ist ein Abnabelungsprozess, nicht nur der Kinder, sondern der Mütter auch. Das dürfen wir nicht vergessen.
Klar. Genau. Naja, das steht mir jetzt bevor. Ich bin gespannt. Aber nochmal zurück zu diesem Thema mit der Vielbegabung. Jetzt hast du davon gesprochen, wie wir Mütter damit umgehen dürfen, wenn wir bei den Kindern sowas merken. Finde ich übrigens auch ein ganz spannendes Thema, weil also ich selber bin noch mehr so in dem, wenn man was angefangen hat, dann zieht man es auch durch, Credo irgendwie groß geworden, wobei sich meine Eltern da auch dann irgendwie eines Besseren haben belehren lassen. Aber das ist ja bei vielen noch so, also ich glaube, das ist einfach so ein Thema, was du super erklärt hast, dass man das einfach auch mal loslassen kann und auch irgendwie anders anschauen kann. Aber was ist, wenn die Mutter viel begabt ist und halt so viele Interessen hat? Hast du da irgendwie Erfahrungen, was das für besondere Herausforderungen mit sich bringt und wie man damit am besten umgeht?
Ja, das Gleiche wie bei Kindern. Ausprobieren, machen, tun, sich nicht deswegen niedermachen und sich selbst bezichtigen von, warum kann ich mich nicht für eins entscheiden und mal bei einer Sache bleiben? Und wie lange machst du den Beruf schon? Ach klar, also was ich für Jobs gehabt habe, wenn ich das mal aufzähle, dann denkt einer, hä? Kann auch wohl nicht sein. Ne? Erst als ich mich entschlossen hatte, mit Menschen zu arbeiten, 88 war das, da war es für mich klar, das bleibt. Aber jetzt kommt's und das ist die Antwort auf deine Frage. Es heißt für mich, ich arbeite mit Menschen. So, ob ich Seminare gebe, Coachings gebe, Workshops gebe, an der Volkshochschule Vorträge halte, Bücher schreibe, Podcasts mache, Videos mache, ist völlig egal. Und das mache ich, wie ich gerade Lust habe. Ich habe dir erzählt am Anfang, dass ich schon mal vor 6 oder 7 Jahren auch einen Podcast hatte und noch 30 Folgen keine Lust mehr hatte und habe ich aufgehört.
Mhm. Ja.
Und so gibt es Dinge, die wir haben halt einen unheimlich vielfältigen Job. Ne? Wir können ja alles machen. Ja? Und da zu schauen, was ist das, was zu mir passt. Und immer, also was sehr hilfreich ist für dieses nicht mehr diversifizieren und dies und dies und dies und dies, ist irgendwann mal die Überlegung der Lebenszeit.
Aha.
Super wichtig, weil mit 20 kann ich jedem Kind sagen, also jungen Menschen, probier's halt aus. Mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Ja. Mit 30 hat der schon einiges ausprobiert und das Netz der Wünsche ist kleiner. Mit 40 auch. Und mit 50 komme ich, also 40 bis 50 sind die häufigsten Klienten bei mir. Jetzt hast du noch 20 bis 30 bis 40 Jahre. Wie willst du die gestalten? Mhm. So, und dann kriegst du in all deine Lebensplanung einen ganz anderen Aspekt rein. Denn du kannst alles Mögliche nochmal und nochmal und nochmal machen, aber deine Lebenszeit ist weg. Mhm. Die ist vorbei. Mhm. Und dann kommt eine Idee herangesprungen. So, man ist voll begeistert und findet das klasse. Und oh, das wäre schön, wenn ich das mal machen könnte. Ja, super, super, super. Und dann sagt, okay, jetzt frag dich immer erst, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, muss ich es jetzt machen? Reicht es? Kurzfristig ist ein bisschen ein Jahr, mittelfristig 3 bis 5 Jahre, über 5 Jahre. Mhm. So, und dann die Frage, passt es? Und deswegen arbeiten wir wahrscheinlich gleich immer an der Berufung eines Menschen. Ja. Also zu gucken, wie ist er gemeint? Oder die Frage zu beantworten, wo deine Gaben sind, auch deine Aufgaben. Was ist deine Aufgabe, deine Hauptaufgabe, deine Berufung, dein Lebenssinn, der Leitstern?
Ja, spannend. Erklär doch nochmal, wie du das mit dem Leitstern meinst, was uns wenigstens weiterhilft, wenn wir so viele Ideen haben.
Mhm. Ja, es gibt auch einen anderen Begriff dafür, ne? Die Berufung, der Lebenssinn, das Übergeordnete. Man kann es auch ganz drastisch sagen. Was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Wofür warst du da? Na, wo hast du ein Footprint hinterlassen in der Welt? Mhm. Im Englischen sagen sie immer so schön, you made a difference. Wofür? Hast du einen Unterschied gemacht? Ne? Und nicht einfach nur Leben konsumiert und vergangen und das war's. Und das ist dieser Leitstern. Wo glaubst du, bist du wichtig? Hast eine Aufgabe? Hm? Mhm. Wo deine Gaben sind deine Aufgaben? Und dann passiert es, wenn du den hast, als große Richtschnur, dass du dann auch weißt, wenn eine Idee kommt, du bist für irgendwas total begeistert, dann prüfst du das anhand des Leitsterns, ob die Idee dazu passt, und zwar immer in Bezug auf Lebenszeit. Ne, da waren wir vorhin auch dabei, diese 168 Stunden, die wir haben, und die 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, die vor uns liegen, passt das dazu?
Ja, ja.
Wichtig? Manchmal nicht, und dann macht man es trotzdem, wenn es besonders viel Freude macht.
Ja, super. Ja,
ja. Das auch darf ja sein. Ja. Einfach nur Fun.
Genau, das ist nämlich, wäre jetzt noch so eine Frage. Also ganz viel meiner Klientinnen, die sind einen Ticken jünger, ich würde sagen eher so die zwischen 30 und 40er mit den kleineren Kindern noch. Mhm. Und da merke ich eben ganz oft letztendlich, ne, die kommen oft mit beruflichen Themen und tüllüt, aber wenn man dann genauer nachfragt, dann kommt ganz oft so, ja, ich habe einfach zu wenig Lebensfreude. Ne? Ja. Also es ist so, die Lebensfreude geht so in diesem Trubel so verloren. Und das ist ja auch, glaube ich, was gerade wir Hochsensiblen irgendwie auch so, wo wir so schnell so reinkommen, dass wir dann so funktionieren und machen und tun und dass uns das da irgendwie so verloren geht. Hast du da nochmal so einen Tipp dafür, wie wir damit umgehen können?
Ja, das mit der Lebensfreude ist zentral. Das ist wirklich zentral, weil ich kann alle möglichen Krisen und Schwierigkeiten und Probleme oder Herausforderungen, das heute so schick heißt, bewältigen, wenn ich eine Kraftquelle habe. Mhm. Und diese Kraftquelle ist die Lebensfreude, ist die Lust am Leben. Und dafür brauchen wir das, was ich Inseln nenne. Inseln, ne? Kleine Inselchen, das können ganz kleine Inselchen sein, auf die wir uns aber zurückziehen können, wie zum Beispiel mein Boot Anne Ears, oder was ich für Partnerschaft übrigens sehr wichtig halte, auch bei, gerade auch bei Menschen mit kleinen Kindern, Paare, dass sie Paarzeit haben. Regelmäßige Elternabende haben wir das genannt, dann sind wir losgegangen und am Anfang mussten wir das erstmal durchsetzen, war schwierig. Und dann sind wir irgendwo einen Wein trinken gegangen und das war's. Oder aber auch später am Wochenende alleine, ohne Kinder. Mit Großeltern oder Freunden oder wenn sie groß genug waren, und das war der älteste 16 und die kleinste klein halt, 10 Jahre jünger, so, die können sich alleine managen.
Ja.
Ja, Verantwortung übertragen an die Kinder. Und diese Inselchen für sich selber suchen. Was ist das Inselchen? Für mich war Insel immer Zeit zu haben, ein Buch zu lesen, ungestört. Weißt du, so in Welten versinken und in anderen Welten auftauchen, eintauchen und dann zu sagen, ach, das war jetzt aber schön. Ja? Und das, also diese ungestörte Zeit, für mich war eine der Inseln, du hast ja vielleicht auch einen Hund, habt ihr einen Hund?
Nein, wir haben eine Katze.
Ach, da geht das nicht so gut. Obwohl, mit meiner Katze ging es. Kätchen ging spazieren mit.
Okay.
Aber mit Hund rausgehen, zu sagen, ich möchte jetzt gerne alleine gehen. Und der Hund muss, nicht ich muss, aber der Hund, der musste dann halt mit, ja. Einfach rausgehen. Mhm. Und bei Hochsensiblen gibt es wunderschöne Studien, wie sie Resilienz entwickeln können. Mhm. Resilienz, die Widerstandsfähigkeit für Krisen. Und da gibt es sehr, sehr schöne Forschung von Ben Fuhrmann, der herausgefunden hat, dass es drei Faktoren gibt, auch bei schwer traumatisierten Menschen übrigens.
Ja, okay.
Das erste war Humor. Mhm. Also sich mal auslachen können oder auch sich selber nicht so ernst zu nehmen, Selbstironie, ganz wichtig, Humor. Ne? Mit Humor lässt sich manches leichter, ne? Kennbar.
Definitiv,
ja. Das zweite ist Glaube. Ja. Glaube heißt nicht irgendeine Konfession oder ein Verein oder eine Organisation, sondern an etwas. Das kann auch die Schöpfung, das kann eine Spiritualität, die sehr persönlich ist, sein. Und das dritte ist Natur. Deswegen komme ich gerade drauf. Zugang zur Natur.
Mhm.
Wir wissen heute aus auch das, wunderbar belegt, nennt sich das, wirklich in den Wald. Es gibt dort energetisch und elektronisch messbare Einflüsse von Bäumen, von diesen Feldern, aber auch alleine die Wirkung der Farben, grün, braun, blau.
Ja.
Hochsensible reagieren darauf.
Ja, ja.
Und diese Inselchen, was ist jeder, der zuhört oder zuschaut, was ist deine Insel oder deine vielen Inselchen? Ein Luftboot, ein aufblasbares Boot oder ein Hund zum Spazierengehen oder ein Sport oder Musik. Musik machen. Ich habe zahlreiche Klienten, für die ist Singen im Chor etwas Wunderbares.
Ja.
Und da gibt es ganz unterschiedlich, ne?
Ja, meine Mutter singt im Chor, die ist 86, und das ist wirklich der Lebensquell für sie. Und es war jetzt wirklich in der Corona-Zeit, wo das nicht ging, es war echt krass. Und ich bin super froh, das glaube ich, dass das Singen, oder weiß ich auch, ich habe früher selber auch gesungen, dass das sehr wichtig ist. Ja, schön. Vielen Dank. Da sind ja einige Impulse dabei.
Ja. Viele Inselchen, die Lebensfreude stärken.
Genau. Und dass man sich das halt auch bewusst einräumt, diese Zeit, und bewusst nimmt. Das ist nämlich oft so der Punkt, an dem es so scheitert.
Ja, da bist du jetzt an einem Kernthema. Ne?
Ja.
Das Bewusstmachen.
Ja.
Wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen, wenn ich ihrer nicht bewusst bin?
Mein Thema.
Es ist nicht möglich. Wie kann ich etwas erreichen, wenn ich es nicht mal denken kann?
Ja.
Was du nicht denken kannst, kannst du nicht bekommen. Das geht im Erfolgscoaching, wer sich nicht vorstellen kann, dass er 10.000 Euro am Ende eines Monats auf dem Konto hat, der wird es nie kriegen. Mhm. Ich hatte mal eine Klientin, die 30 Jahre im Beruf war, unterschiedlichste Berufe, unterschiedlichste Anstellungen und auch Selbstständigkeit. Und die sagt, Anne, ich weiß nicht, was ist. Ich habe immer genau 1.500 Euro. Egal, was ich mache, selbstständig angestellt, irgendwas ist da in mir. Ja? So, das war tatsächlich der Glaubenssatz, wie viel man und meine eigene Arbeit wert ist.
Ja.
So, die konnte das nicht denken, dass es mehr wird.
Mhm.
So, und das Gleiche ist, kannst du dir denken, eine lustvolle, liebevolle Partnerschaft mit drei kleinen Kindern an der Backe zu haben, oder wird das schwierig in deinem Denken? Es wird genauso kommen.
Ja.
Oder sagst du, ich mache auch Inselchen mit meinem Partner. Ja?
Ja.
Also bewusst werden. Meine Bedürfnisse, meine Sorgen aber auch. Das ist im metakognitiven Coaching so wichtig, dass wir unsere eigenen Gedanken beobachten.
Mhm. Ja.
Und erstens diese Gedanken nicht für wahrnehmen, nicht jeden Gedanken glauben, in Frage stellen, sagen, stimmt das eigentlich? Mhm. Und dann kommt man manchmal drauf und sagt, weiß ich nicht, eigentlich hat das meine Mama immer gesagt früher. Ist so ein Satz, den habe ich schon mal gehört. Ne?
Ja.
Und da so detektivisch zu forschen, wie läuft denn das eigentlich bei mir? Mhm. Was ist wirksam?
Und da ist es aber eben oft auch so, dass man es selber gar nicht merkt. Also ich merke das immer in den Coachings, ne, wenn du dann irgendwie so immer so einen Satz wieder hörst und sagst, hey, ist das eigentlich so? Oder ist das nur ein Glaubenssatz? Oder, ist das irgendwie was? Das ist so oft so, gucken die mich groß an erstmal. Und wichtig da eben. Deswegen ist es ja auch, wie gesagt, mit der Titel auch meines Podcasts, dieses Bewusstsein mit Kindern. Weil wenn man sich, wie gesagt, seiner selbst bewusst ist, seiner Bedürfnisse, Sorgen, Ängste, Glaubenssätze, dran arbeitet, seiner Ziele, seiner Visionen auch, ne, auch diese Leitstellen, die Berufung, so, dann kannst du ein Leben erschaffen. Dann kannst du, ich sage immer, die schönste Vision deiner Familie erschaffen. So, wie stellst du es dir eigentlich vor? So, ne? Oder wie hast du es dir vorgestellt, bevor es losgegangen ist und bevor jetzt alles irgendwie ganz schief gelaufen ist?
Genau.
Was war da eigentlich und wie kommen wir da wieder hin?
Ja. Es gibt, also an zwei Sachen will ich noch reingrätschen. Das eine ist Bewusstsein. Fällt mir gerade eine Klientin ein, die kam tatsächlich mit folgendem Anlass zum Coaching. Ich mache es vor, ja. Pass auf. Ich war zu Hause und dann habe ich gesehen, wie meine dreijährige Tochter vor ihrem einjährigen Bruder stand. So, wie oft soll ich dir das noch sagen?
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich muss an mir arbeiten. Mhm. Das hat sie von mir. Mhm. Bewusst werden. Genau. Bewusst werden, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Kinder haben nie ein Problem. Es gibt keine Problemkinder.
Ja.
Die gibt es nicht.
Genau.
Es gibt Erwachsene, die mit diesen Kindern Probleme haben. Das sind die Familie, Umgebung, Kindergärtner etc. Kinder nicht. Die Kinder sind immer perfekt. Und das als Grundannahme ins Bewusstsein zu holen, zu sagen, wenn ich Probleme habe, muss ich bei mir gucken, nicht beim Kind. Wenn Frau XY im Kindergarten ein Problem hat, muss ich bei der gucken, nicht bei meinem Kind. Mhm. Wenn ich mit mir ein Problem habe, was sich auf meine Kinder überträgt, ich habe meine eigenen Hoch-X-Themen nicht akzeptiert.
Oh.
Oh ja, großes, fettes Thema.
Ja.
Gerade bei Frauen, die stellen ihr Licht unter den Scheffel, die sagen, ach, das ist so ein... Mein Kind ist hochbegabt, kommen Sie zum Coaching und sagen, aha, wo hat denn das Kind das her? Naja, der Vater ist schon intelligent.
So
ich schwöre es dir, Susanne, das ist ein Klassiker.
Ich weiß, mich hat es genauso, als das irgendwie so aufkam, dass da bei meiner Tochter irgendwas sein könnte, habe ich gesagt, ja, völlig klar, das ist der Vater, weil der ist wirklich schlau.
Genau. Und ich frage dann immer, ach so, ach, das ist ein ganz intelligenter Mann. Ja, ja, der ist schon sehr intelligent. Und so sage ich, meinst du, dass ein intelligenter Mann mit einer unintelligenten Frau gerne zusammen ist? Mhm. Wieso? Naja. Und dann fängt, du merkst so richtig, wie das rattert. Ne? Ja. Bewusst werden, bewusst machen, bewusst sein.
Ja, ja.
Ja. So. Bewusst sein mit dem da und wie oft soll ich es dir noch sagen, bis hin zu wie viel Liebe schenke ich mir selbst?
Genau. Und da will ich auch gerne noch mal einkrätschen, weil das ist auch so, das habe ich bestimmt auch ein paar Mal schon gesagt im Podcast, aber ich finde es so wichtig, dieses, ne, was du gerade vorgemacht hast, das Kind, das dann ne, die gleichen Verhaltensweisen zeigt. Ja. Diese Mutter hat es schon gesehen. Aber es ist ja eigentlich alles, was die Kinder tun, spiegelt uns. So, ich sage mal, das ist so ein Spiegel. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Und es ist so viel einfacher, ja, letztendlich bei sich selbst anzufangen.
Ich werde öfters gefragt, arbeitest du auch mit Kindern? Dann sage ich ja, aber ich muss sie nicht sehen. Wieso das? Ja. Naja, ich arbeite mit den Eltern. Ja. Von den Kindern hätte ich gerne ihre Lebensgeschichte, das Verhältnis der Mutter zum Kind, also aufschreiben, Über das Schreiben sage ich gleich noch was. Und ansonsten hätte ich vom Kind gerne ein Foto und ein Bild von. Und dann spreche ich darüber mit der Mutter. Die ist die in der Regel am allermeisten mit dem Kind zusammen ist. Ich hatte bisher erst ein einziges Mal einen Vater, der zum Coaching kam mit seiner Kinder. Der war aber auch alleinerziehend. So. Und dieses Bewusstwerden, du hast den größten Einfluss auf dein Kind. Ich kann dir helfen, diesen Einfluss zu steuern, aber ich arbeite nicht mit dem Kind. Mhm. Du bist der Spiegel deines Kindes.
Ja,
immer.
Genau. Ja.
Und das war das eine. Das zweite, worauf ich gerne noch zurückkommen wollte, weil du gesagt hast, ja, aber das Bewusstmachen ist so schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das im Coaching verwendest, aber für mich ist die Schreibaufgabe immer super wichtig. Super wichtig, und zwar zum Beginn des Coachings. Jedes Coaching, außer ein Blitzcoaching, das dauert bloß eine Stunde, aber Intensivcoaching, was 4 oder 8 oder 12 Monate dauert, beginnt damit, dass ein Klient seine Lebensgeschichte aufschreibt.
Ja.
Okay. Und da sollen 2 Fragen beantwortet werden: Wer bin ich und wer oder was hat mich geprägt? Mehr Vorgaben gibt's nicht. Außer ist alles richtig, ist egal, ob du 5 Seiten oder 15 oder 50 brauchst, wurscht. So, und dann schreibt er auf. Aufschreiben heißt bewusst machen.
Ja.
Es ist anders, als wenn du mit einem Partner redest oder mit einer Freundin. Aufschreiben heißt, mehrere Sinne, hochsensibel, sind involviert und beide Hirnhälften. Die Hirnhemisphärenstimulation ist eine andere, wenn du das tippst.
Ja.
Okay, und allein dadurch wird sehr viel bewusst. Es kommen auch Erinnerungen auf oder es werden Zusammenhänge klar, die man lange nicht so gehabt hat. Und dieses Schreiben setzt sich während des gesamten Coaching-Prozesses fort. Und zwar nicht nur, so, weißt du, sonst ist der Coaching immer nur da, wenn wir miteinander reden und das ist toll und dann ist da hier der Groschen gefallen und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann kommt der Alltag. Und da gibt es Transferaufgaben, die dieses Bewusstwerden weiter in den Alltag integrieren. Das ist so wichtig.
Ja. Ja, ja, also ich arbeite auch mit Schreibaufgaben, viel mit Visionsaufgaben. Ne? Wie will ich es haben? Wie will ich es stattdessen haben? Und ja. Ich mache also ähnlich wie du, aber ich mache es tatsächlich im Gespräch am meisten, wenn es so ein längeres Coaching-Programm ist, am Anfang mal so eine Timeline-Arbeit, wo wir einmal das ganze Leben gemeinsam irgendwie so, und das ist auch so ein toller Prozess.
Ja, das kommt danach. Der Klient schickt, er schickt vor der ersten Sitzung, vor der ersten schickt er mir diese Lebensgeschichte. Und noch 3 andere Sachen, Lebensgeschichte. Ja, ja. So, das heißt, ich fange beim Coaching nicht bei Adam und Eva an und frage erstmal nach, es spart ein paar Stunden Coaching. Sonst kennst du das, fragst es alles ab und dann bist du in der 5. Stunde, bis du an dem gleichen Punkt bist, wie nachdem der die Biografiearbeit gemacht hat. Kannst gleich in Medias Res gehen und dann durch Nachfragen zum Beispiel, welche Lücken sind da? Manche Dinge nicht erwähnt wurden, ist ja komisch. Ach ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ne? Oder wo bestimmte Schwerpunkte sind. Oder das, was du gesagt hast, so kam ich gerade drauf. Welche Worte wiederholen sich ständig? Ja. Wie spricht er von sich?
Ja.
Oder auch von der Partnerschaft oder von Kindern? Oder wie wurde er als Kind behandelt? Das gehört alles dazu. Wer bin ich und wer oder was hat mich geprägt?
Sehr schöne Sache. Werde ich mal gleich übernehmen
hier
für meine Coaches. Super, ja. Ich würde jetzt gerne noch mal ein Thema so ein bisschen anschneiden. Wir haben ja über die Hochsensitivität gesprochen. Du hast gesagt, das sind die Menschen, die fühlen können, ne, wie es anderen Menschen geht und so weiter. Wo ist denn da so für dich der Übergang oder ist es was Ähnliches wie Spiritualität? Da würde ich gerne mal noch so ein bisschen
reingehen. Spiritualität ist für mich etwas anderes, aber sehr viele hochsensible und hochsensitive Menschen haben einen starken Zugang zur Spiritualität.
Ja,
genau. Auch sehr einfach zu erklären. Spiritualität ist die Akzeptanz, dass es etwas anderes gibt jenseits der physischen Welt. Das Metaphysische, ich kann hier meinen Schreibtisch rumwackeln, das ist physisch. So, metaphysisch heißt, da sind und die auch einen Einfluss auf mein Leben haben, die sich mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen noch nicht erklären lassen. Noch. Radioaktivität gab es, bevor man sie bezeichnen konnte und auch die Gravitation, bevor sie erfunden wurde, erklärt wurde. Und so gibt es viele Dinge, die aber auf uns wirken und sensible und sensitive Menschen spüren das, diese Wirkung, Verbundenheit. Ich kann auch gleich mal ein paar Beispiele nennen, wenn es dich interessiert. Und diese Akzeptanz, das ist völlig normal, auch hier außergewöhnlich und normal. Und es ins Leben zu integrieren als wie ein Kompass. Ich würde es mal als Kompass bezeichnen. Ja? Okay. Ein Kompass, dass es da etwas gibt, was auch etwas größer ist als ich selbst. Ja, wenn ich weiß, diese ganzen Moleküle, die hier rumschwirren, über die wir schon gesprochen haben, die sind ja irgendwo hergekommen. Mhm. Urknall, okay, wo kommt der Urknall her? Die Suppe, okay, wo kommt die Suppe her? Das schwarze Loch, okay, was ist da noch neben dem schwarzen Loch? Du kannst immer weiterdenken. Ne?
Ja.
Und so, und dann denkst du, okay, verstehe ich vielleicht nicht. Ah, es gibt was, was größer ist als ich. Und dann gibt es auch vielleicht Erfahrungen im Leben, wo dir etwas passiert. So ist es bei vielen Menschen, auch die zu uns kommen. Unerklärliche Dinge geschehen. Das kann eigentlich nicht sein. Ja. Und dann zu erkennen, dass ich für nicht für alles, und das ist schwierig übrigens für Hochbegabte zu akzeptieren, ne? Verstand, dass da etwas ist, was ich mir so nicht erklären kann, aber dennoch sagen, okay, dann ist das eben so. Und das hat, und da muss ich ganz, ganz, ganz deutlich unterscheiden, es hat nichts mit Esoterik zu tun.
Ja, finde ich auch nicht.
Da lege ich großen Wert drauf. Esoterik halt kauft dies oder jenes von Messerchen über Halskettchen, Steinchen, Gurus, Seminare, Workshops und hat mit Spiritualität nichts zu tun. Gar nichts.
Ja, schön. Finde ich ganz spannend und ja, tatsächlich interessiert mich so, ne, weil ich da gerade so für meinen Weg irgendwie gucke, wo stehe ich da, wie definiere ich es, und finde ich irgendwie ganz, wollte ich unbedingt mal wissen, wie du das.
Ja, wie definierst du das? Ich meine, das ist höchst individuell, Spiritualität für sich selber. Ich nenne meine immer bodenständig.
Würde ich auch sagen. Also ich sage manchmal auch pragmatisch. Und es ist für mich so dieses, sich bewusst zu sein, dass alles miteinander verbunden ist.
Ja.
So dieses wirklich sich dessen klar zu sein, dass das, was ich tue, auf mein alles drumherum irgendwie den Einfluss nimmt. Und dass wir auch mit einer wie auch immer gearteten Kraft verbunden sind. Das ist für mich auch irgendwie inzwischen sicher. So, die uns in irgendwie, wenn wir sie bewusst wahrnehmen und wahrnehmen wollen, auch die uns dann leitet und unterstützen kann. Und und letztendlich auch so, wie du es gesagt hast, und sich dessen einfach klar zu sein, dass es da mehr gibt als den Tisch und den Computer.
Ja. Genau. Ja, und viele Hochbegabte haben Angst vor Spiritualität. Ich gehörte dazu. Ich habe tatsächlich auch mal einen Blogartikel geschrieben, die Angst der Hochbegabten vor Spiritualität. Weil, ja. Ich bin naturwissenschaftlich aufgewachsen. Meine Eltern und humanistisches Gymnasium und Zahlen, Daten, Fakten. Ja, wissenschaftlich. Da gab es das nicht. Und dann aber durch Erfahrung, nicht durch Glauben, durch Erfahrung dahin zu kommen, dass es da doch was gibt, nämlich diese Schöpferkraft, von der du gesprochen hast, das ist, auch ein großes Geschenk. Großes Geschenk.
Ja, genau. Also ich finde das auch so wichtig. Bei mir war es eher so, dass meine Mutter da, glaube ich, schon viel weiter war, die ist auch hochbegabt, das wird sie aber weit von sich weisen. Das ist auch ganz spannend. Aber die hat sich da schon früh mit solchen Themen befasst und hat aber nicht drüber gesprochen und das auch von mir so geheim gehalten, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, Mama, was machst du da eigentlich? Und so.
Ja, aber das ist die Angst.
Ja,
das machen ganz viele. Die haben irre Erfahrungen, Wahrnehmungen und so weiter, aber sprechen nicht drüber, weil im schlimmsten Fall, sie denken sogar, sie sind krank.
Ja.
Und ich erinnere mich an eine Klientin, die hat ein Coaching gemacht und war dann erstmal total sauer, weil sie meinte, ich würde ihr Medikamente empfehlen. Dass irgendwelche Medikamente, und habe ich gesagt, nee, du brauchst keine Medikamente. Das ist völlig überflüssig. Aber immer dieses Denken, mit uns ist was nicht verkehrt. Das ist so weit verbreitet.
Ja.
Leider noch. Aber es wird besser, dank dir.
Dankeschön, ja. Und ich finde generell, es ist momentan, glaube ich, so, ich schließe ja gern von mir auf den Rest der Welt. Also, wenn es irgendwie bei mir jetzt, also es ist jetzt schon länger, es ist jetzt nicht erst seit gestern, aber ich glaube auch, es ist spürbar, dass sich mehr Menschen dafür interessieren, dass sich mehr Menschen dafür öffnen, dass man mehr Verständnis kriegt, wenn man drüber spricht und so.
Oh ja.
Ja, super schön. Wundervoll. Ich würde sagen, wir kommen mal so langsam so zum Ende. Genau, jetzt wäre, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass du eben die Coachings machst, auch gesagt, du machst ja dieses metakognitive Coaching. Machst du das nochmal erklären, dass das ja von dir selber so, glaube ich, kreiert worden, ne?
Ja, also erstens mal, also im Moment kann ich keine Klienten mehr annehmen, frühestens im Herbst, September, Oktober. Mhm. Was mein Schwerpunkt ist, sind Coaches, Trainer, Berater. Menschenarbeiter, die mit Menschen arbeiten, die begleite ich. Und das ist für mich der wesentliche Punkt. Ansonsten bilde ich primär Coaches aus, eben im metakognitiven Coaching und mit dem Schwerpunkt Hochbegabung und Vielbegabung und Hochsensibilität. Mhm. Also einfach, das ist mein Thema. Ja. Mhm. Und metakognitiv heißt Meta über Kognition, das Denken, Nachdenken und Reflektieren. Es ist ganz einfach. Mhm. Und das wiederum in Balance bringen mit Fühlen, mit Wahrnehmung, mit Bewusstsein, mit Intuition. Um nicht eins, und das ist unsere Gesellschaft, die ist einmal sehr kognitiv, sehr verstandesorientiert, um das mehr in Balance zu bringen und damit auch die Ganzheitlichkeit des eigenen Lebens besser gestalten zu können. Ja. Das ist eben der wesentliche Punkt. Auch körperliche Aspekte werden im metakognitiven Coaching beachtet, weil der Körper ist der Seismograf, der etwas ausdrückt, wenn was nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich war, bevor ich als Coach tätig war, war ich ja Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Psychosomatik. So, und der Körper zeigt, wo was nicht stimmt. Der meldet sich, hoffentlich nicht erst spät, sondern dass man frühere kleine Warnzeichen auch schon erkennen kann.
Ja, so wichtig. Ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Ne?
Ja, gerade für Hochsensible. Ja. Weil der Körper ist für die ein Seismograf. Ein ganz hochfeines, bestimmtes Instrument. Hm. Und wenn wir nicht auf den hören und ihn beachten und schauen, dass der auch in Balance ist, dann entgleist der. Das sollte nicht sein.
Ja.
Oder die Seele, genau, Seele, Burnout. 50% meiner Klienten haben Burnout-Erfahrungen oder Prä-Burnout und merken, wenn ich so weitermache, kann ich bald nicht mehr.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ist echt ähnlich, wirklich.
Das nimmt irgendwie zu, ist eine Seuche. Ja. Ist echt eine Seuche.
Ja. Ja, es ist einfach zu viel, gerade für die Hochsensiblen. Ne? Zu viel Information, zu viel Zeitdruck, zu viel überhaupt irgendwie an Veranstaltungen und wenn dann noch Familie und irgendwie, keine Ahnung, alles dazu kommt, dann ist es einfach zu viel. Und wenn man sich dann seiner Insel nicht bewusst wird und die bewusst einfach...
Da sagst du was Wichtiges, gerade mit dem Thema Information. Ich stehe total auf Datenfasten. Das ist tatsächlich eine Insel. Ja. Und weißt du, wie viele Menschen damit nicht umgehen können, wenn ich sage, Handy weg, 3 Tage ohne Handy, ohne Computer, ohne Telefon, ohne WhatsApp, ohne E-Mails. Mhm. Die kriegen Entzugserscheinungen.
Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Und da auch da sollten alle Warnsignale und Lämpchen angehen und sagen, Bio, da müssen wir mal gucken.
Ja, ja. Das glaube ich, das lädt wirklich auf. Ich habe es jetzt im Urlaub mal bewusst deutlich reduziert und es war sehr, sehr erholsam. Habe ich so gemerkt für mich.
Ja, das Ding auch vor allen Dingen gerade Hochsensible nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Ne?
Ja.
Ja. Machen ja manche, die gucken als morgens als Erste, liegt neben dem Bett, ne? Lieber lassen.
Ja. Gut, wir werden auf jeden Fall, oder ich werde auf jeden Fall deine Website nochmal mit in die Shownotes nehmen. Wer sich von diesen Themen angesprochen hat, ist ja auch wahnsinnig viel Input, dein Blog und so weiter irgendwie, also allein von den Themen, die man da nochmal so nachlesen kann, ist da ja schon wahnsinnig viel zu holen. Und wer sich von dem Angebot, was du dann da präsentierst, angesprochen fühlt, der wird seinen Weg zu dir finden oder dir. Ja. Weil es sind bestimmt auch einige Coaches hier mit dabei. Dann kommen wir zu meinen Schlussfragen, die ich immer stelle. Die erste ist, für welche 3 Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Für meine Mutter, für meinen Vater und für meinen Mann. Oh. Keine Dinge, dennoch.
Ja, ich sag mal Dinge, aber ich meine natürlich. Ja, schön. Ach, das ist so, das höre ich auch, habe ich glaube ich noch nie gehört. Sie sind Mutter und Vater, das
war. Ja, meine Eltern sind, mein Vater ist jetzt mit 91 gestorben, meine Mutter ist 92 noch fit, evakuiert, gerade frisch aus den Überschwemmungsgebieten, psychisch da, wie gesagt, ich krieg das schon hin und so. Also großes Kino, ja.
Ja, alles Gute für Sie. Und genau, und meine Schlussfrage ist dann immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Oh, wir haben es schon so schön und du hast so tolle Fragen gestellt, Susanne. Wir haben es eigentlich schon längst ausgesprochen. Ich möchte es aber nochmal wirklich fokussieren und es passt so gut zu deinem Motto. Bewusstsein ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste. Und zu suchen, wo bin ich noch nicht bewusst, wo fühle ich noch nicht hin, wo nehme ich nicht wahr, was wirklich passiert in mir. Welche Gedanken steuern mich die ganze Zeit und manipulieren mich, auch wenn die gar nicht wahr sind. Welche Gefühle unterdrücke ich, die wollen aber gesehen werden. Ja. Bewusstsein ist alles. Sorry, kannst nicht. Kurze Fassung, Bewusstsein ist alles. Geh aus dem Weg des Bewusstwerdens.
Danke, da meine ich, dass wir da genau die gleiche Einschätzung haben. Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Anne, es war ganz, ganz toll. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin dir super dankbar. Auch ich habe jetzt noch einiges mitnehmen dürfen, weil ja fast ein Coaching-Weiterbildung hier auch. Und insofern wünsche ich dir von Herzen alles Gute und freue mich, wenn wir uns in irgendwelchen Zusammenhängen weiterhin irgendwie.
Gerne, ist mir ein Vergnügen gewesen. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
So, diese Folge ist auch für mich eine Besonderheit gewesen, denn ja, im Prinzip habe ich mich ja jetzt auch geoutet als Hochbegabte. Und falls du dich da irgendwie in diesen Themenbereichen wiederfindest und sagst, ja, also irgendwie muss ich da mal drauf schauen, mehr verstehen, mich besser verstehen, mir besser bewusst machen, was diese Themen mit mir machen, dann freue ich mich, wenn ich dich auf dieser Reise, auf diesem Weg oder sagen wir mal vielleicht in die Schublade rein und aus der Schublade wieder raus begleiten darf. Tatsächlich sind es nämlich auch meine Lieblingsthemen, eben weil ich damit selber so viel Erfahrung gesammelt habe in den letzten 10 Jahren mindestens. Und viele der Klientinnen, die schon bei mir waren, kommen früher oder später drauf, dass sie genau mit diesen Themen zu tun haben, beziehungsweise ich helfe ihnen natürlich dabei, das auch für sich zu entdecken und zu entwickeln. Also, falls du dich irgendwie angesprochen fühlst, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Du darfst mir einfach eine Nachricht schreiben an susanne@happylittlesouls.de oder über meine Website einfach einen kostenfreien Kennenlerntermin vereinbaren. Auf dieser Website happylittlesouls.de findest du auch alle Informationen zu meinem Angebot und da wird auch gerade in den nächsten Monaten noch das ein oder andere Thema dazukommen. Denn ich habe auch beschlossen, meine Vielbegabung noch viel mehr zu leben, als ich es jetzt gerade schon tue. Also, ich freue mich auf dich und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.